einem zauberhaften Frühlingstag im Jahre 1730 machte die ganze Familie Neumann einen ihrer seltenen Sonntagsausflüge, für die Neumann normalerweise keine Zeit fand. Die Familie zählte mittlerweile 3 Töchter zwischen knapp 3 Jahren und 4 Wochen. Sie spazierten von Würzburg hinaus den Main entlang in Richtung des benachbarten Flecken Randersacker. Sie waren früh aufgebrochen und rasteten nun im Schatten einiger Weiden am Ufer des Flusses. Die Luft war lind und duftig, Gezwitscher überall, das Wasser rauschte gemächlich vorbei, 2 Schwäne paddelten des Wegs. Während Anna gerade von der Amme gestillt wurde, schaute Neumann mit Belustigung seinen beiden anderen Töchtern zu, die neben der ausgebreiteten Decke mit irgendwelchen Käfern, Zweigen und vertrockneten Blättern beschäftigt waren. Wobei Apollonia immer versuchte, die kleine Margareta zu einem bestimmten Spiel zu ermuntern und sie gleichzeitig davon abzuhalten, dass sie die Spielobjekte in den Mund steckte. Maria Eva lag entspannt auf der Decke und hatte die Augen geschlossen. Neumann schaute über den Main hinweg auf das gegenüberliegende Ufer. Oft geschah es ihm, wenn er auf diese Weise etwas betrachtete, dass die Umgebung vor seinen Augen verschwand und irgendwelche Grundrisszeichnungen oder Bauwerke vor seinem inneren Auge erschienen, die in die Höhe und Breite wuchsen, sich wieder zerteilten, neu zusammensetzten. Das konnte minutenlang so gehen. Es war ihm meist eine spielerische Abwechslung, aber manchmal auch fast ein Fluch, denn diese Bilder konnten eine magnetische Anziehungskraft entwickeln, die nicht nur angenehm war, sondern auch sehr fordernd. Jetzt, an diesem sonntäglichen Spätvormittag, widerfuhr ihm das nicht. Dafür aber etwas anderes, das seine Aufmerksamkeit nicht weniger beschäftigte. Nachdem er eine Weile über das Wasser geschaut hatte, tippte er seine Frau an, die eigentlich döste, aber daran dachte Neumann im Augenblick nicht. »Eva«, sagte er, ohne seinen Blick von dem abzuwenden, was er gerade sah. »Mhm. Du, weißt du, was mir gerade auffällt?« »Hm? Schau mal dorthin, da über den Main. Siehst du das?« Schläfrig richtete sie sich halb auf und stützte sich auf die Ellbogen. »Was denn, was meinst du?« Er zeigte auf das, was er sah. »Schau doch mal. Das hellblau glänzende Wasser, das Ufer mit seinem Bewuchs aus Büschen und saftig grünen herunterhängenden Weiden und dazwischen dort auf der Wiese Blumen in Rot, Gelb und Weiß, darüber der Himmel, verziert mit ein paar Wölkchen. Ja«, sagte sie, »ja.« Er sah sie an. »Daran ist nichts Besonderes, nicht wahr? Es ist halt die Natur.« Sie zuckte fragend mit den Schultern. »Ja«, fuhr er energisch fort, »aber das ist doch gerade das Seltsame, dass man daran nichts Besonderes findet. Die Natur kann alles miteinander kombinieren. Jede Art von Farbe, jede Art von Form, jede Art von Bewegung, von Geräusch, alles kann sie kombinieren, als wäre es gar nichts. Vollkommen mühelos und alles passt perfekt zusammen. Ist das nicht eigentlich unfassbar? Wenn ich mir die Natur betrachte, habe ich niemals das Gefühl, hier würden 2 Farben nicht zusammenpassen oder 2 Formen nicht harmonieren.« »Ja, stimmt.« Neumann zupfte sich am Ohrläppchen und kniff die Augen zusammen. »Hm, wie macht die Natur das nur, dass sie so natürlich ist?« Eva lachte. »Schöne Frage.« »Was? Ach so, nein, verstehst du, was ich meine?« »Sicher. Vielleicht steckt ja in der Natur irgendein verborgenes...« Sie suchte nach dem richtigen Wort. »Maß, nach dem alles gebaut ist, und dieses Maß bewirkt, dass dem Menschen alles harmonisch erscheint.« »Interessant«, er überlegt. »Ein Maß«, griff er den Gedanken auf, »das vielleicht im Menschen selber vorhanden ist. Der Mensch ist von seinem Ursprung ja auch Natur. Vielleicht erkennt er in der Natur nur das Wohlmaß wieder, das er selber in sich trägt.« »Vielleicht.« »Aber warum baut er dann manchmal hässliche Dinge, wo er doch dieses Maß in sich trägt?« »Weil das Maß eben verborgen ist«, überlegte sie. In diesem Moment kam Apollonia angestapft und zeterte über ihre Schwester, die einfach nicht spielen wollte, wie es sich gehörte, und Margareta kam weinend hinter ihr hergewackelt. Eva nahm Margareta auf den Arm und Neumann nahm Apollonia. Er betrachtete sie. Apollonias kleines, zorniges Gesicht direkt vor seiner Nase, Margaretas Tränchen in den Wimpern und am Kinn, Evas raschelndes Kleid mit dem Spiel von Licht und Schatten in den Falten, Vogelgezwitscher hier chilpend, dort tirillierend, ein watschelndes Entenpärchen, eher bunt, sie grau, der unaufhörlich ans Ufer plätschernde Fluss, die Luft. Neumann dachte, unfassbar, alles passt perfekt zusammen. Dann dachte er, so muss ein Bauwerk sein, voll mühelose Harmonie, wie natürlich gewachsen. Die Versorgung der Würzburger Bevölkerung mit Trinkwasser war ein Projekt, das Friedrich Karl äußerst wichtig war. Praktischerweise hatte sein Hofarchitekt Neumann auch im Wasserbau schon Erfahrungen gesammelt, etwa an einem Brunnenwerk in seiner Heimat Eger, später dann in Gaibach. Auf seiner Frankreichreise hatte er in Marly die Wasserwerke studiert, die sogenannte Wassermaschine von Marly, ein hochkomplexes mechanisches Pumpsystem. Und in Bad Bocklet hatte er die frisch entdeckte Heilquelle gefasst. Neumann verlegte Würzburgs erste Wasserleitung. Er führte frisches Quellwasser vom Steinbruch am Faulenberg in die Stadtmitte und zum Grafen Eckart vor das Rathaus, wo im Jahr 1733 ein Pumpenbrunnen errichtet wurde. Unbeschreibliche Szenen spielten sich bei der Eröffnung des Brunnens ab. Menschen hielten ihre Hände, ihre Münder, ihre Hüte unter das strömende Wasser und tranken das zauberhafte Nass, als sei es Wein. Aber diese Attraktion war in Wirklichkeit nur ein kleiner Teil des eigentlichen, des Schönborn-Neumannschen Großprojektes. Und das bestand in nichts weniger als in der baulichen, infrastrukturellen und ästhetischen Erneuerung der gesamten Stadt. »Ich will«, sagte der Fürst, »dass Würzburg zur Perle am Main wird.« Neumann ließ den alten Stadtgraben zuschütten und legte darauf neue Prachtstraßen an, breite Promenaden, die auf das Residenzschloss orientiert waren oder daran vorbeiführten. Er selber entwarf die Bebauung ganzer Straßenzüge mit Bürgerhäusern und erstellte architektonische Richtlinien für neue Privathäuser, die er zum Teil auch unentgeltlich selber plante. Stadt- und Residenzschloss, private, öffentliche und kirchliche Bauten, alles sollte zu einem harmonischen Ganzen zusammenwachsen. Und all das erledigte Neumann neben seinen zahllosen anderen Projekten, die er entwickelte, plante und beaufsichtigte. Und es wurden immer mehr. Unter Friedrich Karl arbeitete Neumann fast rund um die Uhr. Durch den Tod von Lothar Franz war zugleich auch der Einfluss des Mainzer Architekturbüros um Maximilian von Welsch auf die weitere Planung der Residenz zurückgegangen. Stattdessen hatte Friedrich Karl seinen Wiener Baumeister Johann Lukas von Hildebrand auf den Plan gerufen. Hildebrand mit all seinem Genius lag leider als Person nicht so ganz auf Neumanns Linie. Er war hager und klein, lief meist mit verkniffenem, ziemlich freudlosem Gesicht herum, war dafür aber stets prächtig gewandet, gern in helle Stoffe, die mit Goldfäden durchwirkt waren. Hildebrand entsprach so gar nicht seiner Architektur, die Heiterkeit und Lebendigkeit ausstrahlte. Er wirkte eher wie ein Schneiderlein, dem irgendetwas zu Kopfe gestiegen war. Und man konnte sich auch vorstellen, was das war, denn Hildebrand, für seine Verdienste geadelt, bewegte sich in allerhöchsten Kreisen. Unter anderem hatte er für Prinz Eugen von Savoyen das wunderbare Belvedere entworfen. Und für Lothar Franz von Schönborn hatte er an Schloss Weißenstein mit seinem großartigen Treppenhaus gebaut. Und Neumann selbst? Er lernte ständig dazu. Natürlich hatte nur er allein und persönlich den Auftrag bekommen, das Residenzschloss zu planen. Das hinderte ihn aber nicht daran, in den Entwürfen, die aus Mainz und dann aus Wien kamen, das Großartige und Gelungene zu entdecken. »Es ist doch mit dem Bauen so ähnlich wie mit dem Glockenguss«, sagte Neumann einmal zu seinem Mitarbeiter, dem Ingenieur Tatz. »Es braucht verlässliche, kluge Mitarbeiter, die genau wissen, was sie tun. Und es braucht den Gießer, der entscheidet, welcher Vorschlag taugt und welcher nicht. Der Gießer kann nur so gut sein wie seine Mitarbeiter.« Es ging also darum, all die wieder und wieder veränderten Grundrisse, die Ideen und Motive der unterschiedlichsten Herkunft miteinander zu verbinden. Die Planungen der Mainzer Architekten um Welsch, diejenigen der Wiener um Hildebrand, die französischen Vorschläge, Neumanns eigene böhmische Wurzeln, die Eindrücke seines Norditalienaufenthaltes und die Vorstellungen des Fürstbischofs. All das wartete darauf, zu einer baulichen Synthese zusammengeführt zu werden. Genau das war die Aufgabe. Aber Meister Hildebrands Vorschläge, bemerkte Tatz, verdienen doch gewisslich besondere Beachtung, nicht wahr, Meister Neumann? Neumann sah ihn an. Tatz war ein Mann, den Hildebrand in sein Baubüro gebracht hatte. Er war also gleichsam Hildebrands Stellvertreter in Würzburg. »Herr Tatz, dass Meister Hildebrand ein genialer Baumeister ist, versteht sich von selbst«, sagte er freundlich. »Eines müssen wir erreichen. Am Ende muss die Residenz dastehen als ein ganzes höherer Ordnung. Jedes Element hat seinen rechten Platz und ist mit allen anderen Teilen harmonisch verbunden. Als sei der Bau gleichsam nach einem inneren Maß auf natürliche Weise gewachsen. Wenn wir das erreichen, ist die Glocke gelungen.« Tatz sah ihn an. »Versteht ihr, was ich meine, Herr Tatz?«